Wissensnachrichten. Von Fakten bis Fun Facts auf den Punkt.
Wer demonstriert in Deutschland für Palästina und warum? Eine Studie des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung hat jetzt untersucht, wer an den größten Palästina-Solidaritätsprotesten in Deutschland teilnimmt. Zuletzt an der Kundgebung All Eyes on Gaza, zusammen für Gaza, Ende September in Berlin mit 60.000 bis 100.000 Teilnehmenden. Dafür haben die Forschenden mehr als 1.000 Demonstrierende vor Ort befragt. Rund 30% beteiligten sich später an einer Online-Befragung. Ergebnis? Die Demo-Teilnehmenden waren überwiegend jung, gut gebildet und politisch linksorientiert. Ihr Protest war laut Studie gewaltfrei und bürgerlich geprägt. Auffällig war, einerseits befürworteten die Befragten mehrheitlich die Anerkennung eines palästinensischen Staates. Gleichzeitig unterstützten sie aber auch den besonderen Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Viele berichteten, dass sie selbst Erfahrungen mit Diskriminierung oder staatlicher Repression gemacht haben. Deshalb sagen die Forschenden, dass das komplexe Meinungsbild der Protestierenden nicht einfach dargestellt werden kann. Wie lange wir leben, hängt offenbar auch mit der Intelligenz in der Kindheit zusammen. Für beides scheinen die gleichen genetischen Faktoren eine Rolle zu spielen. Zwei Psychologen von der Universität Edinburgh haben im Fachmagazin Genomic Psychiatry Daten von mehr als 12.000 Kindern ausgewertet. Konkret haben sie das über einen Umweg getan. Sie haben nämlich deren Ergebnisse bei Intelligenztests mit der Lebensdauer ihrer Eltern verglichen. Ergebnis: Kinder mit höherem IQ hatten im Schnitt Eltern, die länger lebten. Offenbar hängen manche Gene sowohl mit höherer Intelligenz zusammen als auch mit einer längeren Lebensspanne. Auch wenn die Überschneidung zwischen beiden deutlich war, konnte das Team sie aber nicht auf einzelne Gene zurückführen. Die Wissenschaftler vermuten, dass bestimmte genetische Anlagen Körper und Gehirn insgesamt widerstandsfähiger machen oder indirekt über Bildung und einen gesünderen Lebensstil wirken. Millionen Menschen nutzen KI-Assistenten, um sich Infos zu holen, auch aktuelle Nachrichten. Aber laut einer aktuellen Untersuchung der Europäischen Rundfunkunion geben KI-Chatbots solchen Nachrichtencontent oft falsch wieder. Die Auswertung zeigt nämlich, dass in 45% der KI-Antworten mindestens ein entscheidender Fehler drin war. Außerdem war ein Fünftel der Infos sehr ungenau, veraltet oder die KI hatte Sachen dazu erfunden. Deshalb weist das Rechercheteam darauf hin, dass es wichtig ist, KI-generierten Content immer zu überprüfen. Das Team hat für seine Studie mehr als 3000 Antworten untersucht von ChatGPT, Copilot, Gemini und Perplexity. Dabei haben Journalistinnen und Journalisten die Antworten unter anderem darauf geprüft, wie genau sie waren, ob es Quellenangaben gab und ob die Infos in einem sinnvollen Zusammenhang geliefert wurden. Fazit des Teams ist, Fehler in Antworten von KI-Assistenten sind keine Einzelfälle und Chatbots taugen nicht dazu, Fakten zu überprüfen. Fleisch zu essen ist nicht gut fürs Klima, soweit so bekannt. Wie stark allerdings der eigene Fleischkonsum das Klima belastet, hängt auch davon ab, wo wir leben. Forschende aus den USA haben für mehr als 3500 Städte berechnet, wie viel Treibhausgas durch den dortigen Fleischkonsum entsteht. Ergebnis: Im Schnitt verursacht Fleischkonsum rund eine Tonne CO2 pro Person und Jahr. Aber in manchen Städten dreimal so viel wie in anderen. Und das liegt an den Lieferketten. Denn Rindfleisch für Großstädte wie Los Angeles stammt aus hunderten Landkreisen und wird oft über tausende Kilometer transportiert. Dabei summieren sich Emissionen aus Futter, Düngemitteln und Transport. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Nature Climate Change, dass sich die Hälfte dieser Emissionen vermeiden ließe. Und zwar, wenn wir weniger Lebensmittel wegwerfen, wenn wir an einem Tag pro Woche kein Fleisch essen und wenn wir die Hälfte des Rindfleischs durch Huhn ersetzen würden. Wenn wir an Slums denken, dann stellen sich viele wahrscheinlich runtergekommene Straßen und Häuser mit armen Menschen vor. Aber das muss gar nicht immer so sein. Eine Historikerin der Uni Cambridge hat sich jetzt mit dem früheren Industriegebiet der englischen Stadt Manchester beschäftigt. Bisher galt diese Stadt als Paradebeispiel für Klassentrennung im 19. Jahrhundert. Und man ging davon aus, dass reichere Menschen wie Ärzte und Ingenieure in Vorstädten wohnten oder in großen Stadtvillen. Um nachzuprüfen, ob das stimmt, hat die Historikerin alle Daten vom digitalisierten Zensus 1851 analysiert. Dabei mussten die Menschen immer ihre Adresse angeben und ihren Beruf. Die Auswertung zeigt, dass wohlhabende Ärzte und Ingenieure in denselben Straßen und Gebäuden wohnten wie arme Weber. Die Klassentrennung zeigte sich laut der Historikerin dann im Alltag. Zum Beispiel durch unterschiedliche Arbeitszeiten der Menschen, ob sie in den Pub und in die Kirche gingen und in welchen Geschäften sie einkauften. Es gibt Dinge, die können wir am besten in den 20ern, denn da sind wir körperlich in Topform und unser Gehirn besonders schnell und anpassungsfähig. Aber die höchste geistige Gesamtleistung erreichen wir erst später im Leben. Zu dem Schluss kommen zwei Wissenschaftler im Fachmagazin Intelligence. Sie haben Daten von rund 5000 Menschen ausgewertet und dabei 16 psychologische Merkmale kombiniert. Darunter Denkvermögen, Gedächtnis, emotionale Stabilität, Wortschatz und moralisches Urteilsvermögen. Das Ergebnis? Die geistige Gesamtleistung erreicht ihren Höhepunkt im Alter zwischen 55 und 60 Jahren. In dieser Phase sind Menschen besonders gut darin, Wissen, Erfahrung und emotionale Kontrolle zu verbinden. Fähigkeiten, die etwa für Führungsaufgaben entscheidend sind. Laut den Forschenden erklärt das, warum viele Menschen ab etwa dem 50. Lebensjahr ihren beruflichen Höhepunkt erreichen und erst in der Lebensmitte in Führungspositionen gelangen.
Deutschlandfunk Nova.